Einmal werden wir noch wach, dann ist EM-Eröffnungsspieltag. Ja, eigentlich wollten wir heute ein bisschen über den deutschen Gegner Schottland sprechen. Keine Sorge, das passiert dann morgen vor dem Spiel gegen Deutschland natürlich. Heute hat uns ja am Ende dann aber das Ende von Edin Terzic ein bisschen einen Strich durch die Rechnung gemacht beim BVB. Deswegen gucken wir jetzt natürlich nach Dortmund. Willkommen zu Kicker Daily am 13. Juni. Ja, Edin Terzic, der Mann, der den BVB ins Finale der Champions League geführt hat in dieser Saison und dort nur knapp an Real Madrid gescheitert ist, ist nicht mehr Trainer in Dortmund. Wir hören mal als allererstes in sein Abschiedsstatement rein.
Ich möchte euch heute mitteilen, dass ich den BVB verlassen werde. Und ja, es ist jetzt 14 Jahre her, dass ich meinen ersten Vertrag hier unterschreiben durfte. Und ich war jetzt mit einer Kurzunterbrechung 9 Jahre in der Lage, meinen Traum zu leben. Besonders die letzten 6 Jahre im Trainerteam und ganz nah an der Mannschaft waren unvergesslich für mich und eine unglaubliche Reise. Ich verspüre einfach eine große Ehre in mir, diesen großartigen Verein sowohl zum Pokalsieg als auch jetzt ins Champions League-Finale geführt zu haben. Und nach diesem Champions League-Finale in Wembley habe ich das Gespräch gesucht mit den Verantwortlichen und diese Gespräche waren sehr wichtig, sehr gut, offen, ehrlich und auch freundschaftlich. Und ich habe das dann alles sacken lassen und auf mich wirken lassen und nochmal sehr lange nachgedacht und hatte dann trotzdem in mir immer das Gefühl, dieses Grundgefühl, dass jetzt, wo sich der Verein neu ausrichtet, sowohl in der Führung als auch der Neustart jetzt in der Mannschaft, dass ich glaube, dass es an der Zeit ist, dass auch ein neuer Mann an der Seitenlinie das Ganze begleitet und führt. Und deshalb es ist mir wichtig, mich heute bei euch allen zu bedanken, aus tiefstem Herzen.
Und zugeschaltet ist jetzt unser BVB-Reporter Patrick Kleinmann. Hallo Patrick.
Hallo Caro, ich grüße dich.
Ein möglicher Abschied hatte sich so ganz leicht ja durchaus angedeutet. Trotzdem hast du damit gerechnet und vor allem auch mit dem Zeitpunkt mit heute?
Also angedeutet insofern, dass das in den letzten Tagen immer mehr so ein Gefühl aufkam dafür, dass bei dieser Elefantenrunde, dieser Saisonabschlussbilanz in Dortmund, was passieren könnte, in welche Richtung es ging, das war dann so ein bisschen diffus. Aber es nährten sich so ein bisschen Indizien, die Tage, die Wochen, dass es vielleicht doch zu größeren Umwälzungen kommen könnte. Dass es jetzt tatsächlich so kommt, das ist schon ein Stück weit immer noch eine Überraschung, finde ich, weil eigentlich die letzten Wochen, Monate alle davon ausgegangen sind, dass Edin Terzic auch kommende Saison noch Trainer ist beim BVB. Aber ja, so dieses diffuse Gefühl, was man vor 2 Jahren schon hatte, als Marco Rose dann in dieser Abschlussrunde entlassen worden ist, das hatte sich immer mehr eingestellt die letzten Tage. Nicht nur bei mir, auch bei meinem Kollegen Matthias Dersch und bei anderen, mit denen ich gesprochen habe. Und am Ende hat sich das Bauchgefühl so ein bisschen bestätigt. Also überraschend ja, aber nicht komplett aus dem Blauen heraus, vielleicht kann man so sagen.
Terzic hat selbst ja auch um eine Vertragsauflösung gebeten, weil er Platz für einen Neustart machen will. Glaubst du, das ist der einzige Grund oder ist da vielleicht noch ein bisschen mehr dahinter?
Naja, so ein Rücktritt nährt sich ja wahrscheinlich aus vielen Gründen. Ne? Das ist ja nicht ein Grund, dass es sowas führt. Ich glaube, es ist für ihn schon ein sehr harter Schritt gewesen. Er war überzeugter Dortmunder, ist ja auch schon seit Kindheit BVB-Fan, war sehr, sehr gerne Cheftrainer dieses Vereins. Aber offensichtlich hat er den Rückhalt nicht mehr gespürt, den er dafür brauchte. Das wäre so das, was ich jetzt gerade mal 40 Minuten nach der offiziellen Ankündigung des Rücktritts so als Grund sehen würde. Gibt wahrscheinlich eine Menge von Gründen, die reinspielen, aber ich glaube, das ist so das Hauptargument für ihn gewesen, seine Entscheidungsfindung die letzten Tage seit diesem Champions League-Finale vor knapp 2 Wochen inzwischen, dass er vielleicht einfach nicht mehr das Gefühl hatte, den Rückhalt im Verein, in der Mannschaft zu haben, den er braucht, um als Trainer weiterzuarbeiten. Und er ist ja jemand, der sich immer auch sehr hinter das Wohl des Vereins gestellt hat als Cheftrainer. Und das war, glaube ich, dann dafür vielleicht der ausschlaggebende Grund zu sagen, meiner Person geht es offensichtlich so nicht weiter für den Verein. Auch wenn das für mich persönlich nicht schön ist, ist es für den Verein besser, wenn ich nicht mehr weiter Cheftrainer bin. Und sie ist dann die Konsequenz daraus gewesen.
Du glaubst also, dass er den BVB-Bossen vielleicht auch ein bisschen zuvor gekommen ist mit der Entscheidung?
Oh, das weiß ich nicht unbedingt, aber in den letzten Wochen hat sich immer schon mal wieder so angedeutet, dass er, glaube ich, intern sich mehr Rückhalt und Anerkennung, würde ich sagen, mehr Rückhalt und Anerkennung für das Geleistete erwartet hätte. Er sich in Europa einen Namen gemacht diese Saison in der Champions League mit dem Einzug ins Finale, auch mit seinem Auftreten. Der spricht ja durch seine Jahre in England sehr, sehr gut Englisch. Ist in den Pressekonferenzen sehr smart rübergekommen, sehr gut rübergekommen. Auch als Trainer natürlich, weil er Vereine wie PSG, Atletico Madrid mit seinem Team rausgeschmissen hat. Auch taktisch sehr gute Leistungen in der Champions League gezeigt hat als Trainerteam. Und intern war der Blick aber trotzdem gleichzeitig immer mal wieder auf die Bundesliga, die natürlich unter den Erwartungen laufen ist mit Platz 5. Es gab Kritik innerhalb des Teams, er hatte Probleme mit Führungsspielern, darauf gehen wir bestimmt gleich nachher ein. Auch in der Clubführung war er nicht bei allen so umstritten, wie es noch ja im Sommer vielleicht war oder auch vor allem der Rückrunde der vergangenen Saison. Also da spielt so vieles zusammen und am Ende ja, muss es genug gewesen sein, um zu dieser Entscheidung zu kommen, die für ihn sicherlich sehr hart war.
Jetzt hast du gesagt, er hat sich natürlich in den letzten Wochen vor allem durch diesen Auftritt in der Champions League einen großen Namen auch in Europa gemacht. Was glaubst du, wie geht's vielleicht auch wo mit ihm weiter, wenn er sich eben diesen großen Namen gemacht hat?
Boah, es ist natürlich jetzt sehr früh, darüber zu sprechen, 42 Minuten nach seinem Rücktritt bei Borussia Dortmund. Also wenn man mal weit in die Zukunft guckt, ich glaube, erstmal wird er jetzt die Ruhe brauchen, diese zwei Jahre und vor allem die Schlussphase dieser zwei Jahre für sich zu verarbeiten und zu reflektieren. Das ist ja jemand, der sehr viel reflektiert und auch sehr viel sich in sich geht und sich Notizen macht und Sachen für sich dokumentiert. Also das wird ein bisschen dauern, glaube ich, bis er diese Tage jetzt verarbeitet hat. Ich glaube, auf Sicht könnte ich mir gut vorstellen, dass er zum Beispiel wieder in England arbeitet. Er war ja da Co-Trainer bei West Ham United unter Slaven Bilic damals. Wie gesagt, auch jetzt immer mal wieder, dass sein Name in England aufgetaucht ist, als er noch unter Vertrag stand bei Borussia Dortmund. Das könnte auf sich sicherlich ein Schritt sein, aber ich glaube, das ist jetzt gerade aktuell noch kein wirkliches Thema.
Dann lass uns doch mal auf den BVB schauen. Wie läuft da jetzt die Trainersuche? Angeblich ist ja wohl Nuri Sahin als Nachfolger im Gespräch. Kannst du dazu irgendwas sagen? Stimmt das? Sind da irgendwie Gespräche geführt worden?
Ob da jetzt Gespräche geführt worden sind, so viel kann ich tatsächlich jetzt noch nicht sagen. Ist es so, dass Nuri Sahin heute bei der Elefantenrunde, dieser sogenannten Elefantenrunde, dabei ist. Die läuft ja gerade noch. Als er im Winter gekommen ist, zusammen mit Sven Bender, war ja immer schon so ein bisschen gemutmaßt worden, er könnte so eine Art Schattentrainer sein. Für ihn den tersischen Anlass, das wirklich zu denken, gab es bisher nicht. Aber jetzt ist er natürlich erstmal die naheliegende Person, diesen Job zumindest vorübergehend zu übernehmen. Ob es auf Sicht auch dann Richtung kommende Saison so ist, aber vielleicht erstmal die nächsten Wochen die Planung voranzutreiben, auch wenn es Richtung Trainingsstart in ziemlich genau einem Monat geht, braucht man ja auch jemanden, der ein bisschen die Zügel in der Hand hat. Was bei ihm das Problem ist, in Anführungsstrichen, ist, dass er die entsprechende UEFA-Pro-Lizenz noch gar nicht besitzt. Die Trainerlizenz, die nötig ist, um in der Bundesliga dauerhaft zu arbeiten, das kann man auch umgehen, aber da ist er eigentlich gerade im Lehrgang. Also das spricht erstmal dagegen, aber natürlich gibt es da auch Wege und Mittel, dann eine Lösung zu finden. Ich kann es ehrlich gesagt jetzt gerade noch nicht sagen. Es ist alles noch sehr frisch, dass er erstmal mehr Verantwortung bekommen wird. Das halte ich für offensichtlich, sonst wäre er nicht heute in der Runde dabei. Aber ob er da wirklich auch Cheftrainer wird zur kommenden Saison, das wird man sehen, kurzfristig oder halt vielleicht auch mittelfristig.
Jetzt hast du gerade gesagt, in einem Monat geht ungefähr schon die Vorbereitung los dann für die neue Saison. Da hätte man natürlich eigentlich A, ganz gerne einen Trainer, aber natürlich auch einen Kader, mit dem man die Vorbereitung bestreiten kann. Wie geht denn der BVB jetzt diese nächsten Wochen an, auch mit der Kaderplanung, wenn man gar keinen Cheftrainer hat vielleicht?
Ja, ich glaube, klar ist natürlich wichtig für die Kaderplanung zu sehen, wer wird Cheftrainer, zum einen für die Spieler, die kommen wollen. Und die wollen natürlich wissen, wer ist dann zukünftig mal Boss. Zum anderen auch, weil es ja da um Ideen geht, die ein Trainer mitbringt, die bestimmte Grundordnungen, Angehensweisen, auch bestimmte Spielertypen voraussetzt. Ja, das ist eine berechtigte Frage. Ein Stück weit ist es, glaube ich, so, dass große Vereine wie Borussia Dortmund auch darauf gucken sollten, sich Trainer zu holen, die zu ihrer Spielweise passen, noch nicht umgekehrt. Also nicht Trainer holen, die dann ihre eigene Spielweise, die vielleicht radikal anders ist als vorher, zu implementieren. Das hat nicht immer funktioniert in der Vergangenheit. Ich glaube, dieses Mal wird versucht, dass da vielleicht ein nahtloser Übergang geschieht, weil sonst hat man bei der Kaderplanung tatsächlich ein Problem. Weil die läuft ja schon länger, auch wenn jetzt noch nichts Offizielles an Neuzugängen. Aber da gibt es ja schon seit einiger Zeit Anbahnungen und was dann alles so auf dem Weg zu einem Abschluss passiert. Nuri Sahin wäre natürlich dahingehend schon auch ein konsequenter Kandidat, weil der natürlich die Arbeitsweise von Edin Terzic kennt und weil er das ein Stück weit fortführen könnte, vielleicht auch jetzt schon oder mit Sicherheit jetzt auch schon in den Transferplanungen integriert war als Co-Trainer bisheriger. Aber auch das alles sehr frisch noch, alles noch sehr offen. Da stochern wir ein bisschen im Trüben, dann können auch nur ein Stück weit spekulieren.
Ja, dann lass uns doch noch auf eine Personalie mal ganz genau schauen. Das ist Mats Hummels. Der wartet ja auch noch so ein bisschen darauf, wie es mit ihm weitergeht. Denn die Sache war die, dass auf jeden Fall Mats Hummels und Edin Terzic nicht beide zusammen beim BVB bleiben werden in der kommenden Saison. Jetzt ist Terzic weg. Was kannst du also zur Personalie Mats Hummels sagen?
Ja, das, was du jetzt gerade gesagt hast, hat sich so ein bisschen angedeutet in den vergangenen Wochen, dass die beiden so entzweit sind, dass eine gemeinsame Zukunft bei Dortmund eigentlich nicht wahrscheinlich war oder eigentlich auch nicht möglich war. Zuletzt gab es ja dieses arg überraschend kritische Interview in der Sportbild, was ausgerechnet in der Woche vorm Champions-League-Finale veröffentlicht worden ist. Das hat viele überrascht, auch vom Zeitpunkt her, auch von der Heftigkeit der Kritik. Und danach war eigentlich klar, dass beide zusammenkommende Saison eigentlich nicht gehen würden. Ob man das jetzt so hochstilisieren muss auf den Showdown, einer von beiden kann nur bleiben, das ist eine andere Frage. Aber es ist natürlich so, dass die Chancen für einen Hummels-Verbleib jetzt deutlich größer sind. So, das kann man, glaube ich, daraus sehen. Das heißt nicht automatisch, dass Mats Hummels bleibt. Da sind ja immer noch zwei Parteien quasi beteiligt. Der Verein, der sagen muss, wir würden dich gerne noch ein weiteres Jahr behalten. Aber auch der Spieler, der sagen möchte, ja, ich würde gerne noch ein Jahr bei euch bleiben, statt vielleicht nach Italien zu gehen oder wohin auch immer. Oder vielleicht meine Karriere auch zu beenden. Auch das war ja eine Möglichkeit, die er sich offen gelassen hat. Also die Wahrscheinlichkeit, dass er bleibt, ist natürlich durch den Abschied von Edin Terzic gestiegen, aber es ist immer noch nicht sicher. Ich denke, da wird sich so in den nächsten 1, 2, 3 Wochen eine Tendenz ergeben oder vielleicht sogar eine Entscheidung schon.
Patrick, vielen, vielen Dank für deine so schnelle Einschätzung. Ja, gut 40 Minuten nach dem Bekanntwerden vom Aus von Edin Terzic beim BVB. Wir werden das natürlich weiter beobachten und sobald sich mehr entwickelt, dich wieder bei uns im Daily zu Gast haben. Vielen Dank.
Ich freue mich schon.
10 Jahre ist sie her, die Weltmeisterschaft 2014 in Brasilien. Im neuen Kicker-Podcast Der vierte Stern reise ich, Isabella Fischer, mit meinem Kollegen Matthias Dersch in 5 Folgen zurück in den Sommer 2014. Spieler, Reporter und Menschen, die damals ganz nah dran waren, erzählen uns Geschichten rund um die WM, die ihr so garantiert noch nicht gehört habt. Der vierte Stern, ab sofort in der Kicker-App, auf kicker.de und überall, wo es Podcasts gibt.
Und hier geht's jetzt erstmal weiter mit den News des Tages für euch. Ja, nicht nur Julian Nagelsmann muss nachnominieren, auch die Niederländer. Nach Ian Maatsen wird nun auch der ehemalige Bayern-Spieler Joshua Zirkzee zum Team dazustoßen. Der 23-Jährige hatte in der abgelaufenen Serie A-Saison mit dem FC Bologna die direkte Champions-League-Qualifikation geschafft. Zirkzee selbst steuerte 11 Treffer und 5 Assists bei. Gestern hat es sich schon angebahnt, heute wird dann die Unterschrift gesetzt. Hiroki Ito wechselt vom VfB Stuttgart zu den Bayern. Nach Kicker-Informationen zahlt der FC Bayern 23 Millionen Euro und Ito bekommt einen 4-Jahres-Vertrag. Erfolgsabhängige Bonuszahlungen können die Summe dann aber sogar noch auf 28 Millionen erhöhen. Zu großen Turnieren gibt es ja immer wieder verrückte Aktionen von Fans. Jannis Brandt zum Beispiel, der Bruder von Julian Brandt, der ist mit dem Fahrrad dieses Jahr nach Wembley gefahren, um dort seinen Bruder im Champions-League-Finale zu unterstützen. Ja, und so eine ähnliche verrückte Aktion hat der Schotte Craig Ferguson gestartet und sich was ganz Besonderes überlegt. Er ist die letzten ja knapp 2 Monate nämlich zum EM-Eröffnungsspiel seiner Mannschaft gegen Deutschland gelaufen. Los ging's in Glasgow und heute kommt er in München an, nach über 1000 Meilen, also ganz pünktlich zum Anpfiff dann morgen. Und er hat das alles für einen guten Zweck gemacht und Geld gesammelt. Und wir hören mal ganz kurz rein, was er von seinem Abenteuer zu erzählen hat.
So I'm doing all of this in a kilt to raise as much money as possible for men's mental health. So yeah, it has been an amazing journey so far, you know, crossing 6 different countries, finally arriving here in Germany, and my time so far has been amazing. So I look forward to crossing the finish line in Munich, not long left. For sure, you know, some days have been a lot harder than others, but that's just the nature with a challenge, you know, this size. But for sure, the people that I've met along the way and from the support from everyone back home definitely helps push through on the harder days. I mean, so far we've raised over £35,000 for a great charity and a great cause. So I'm so appreciative of everyone who's, you know, donated.
Ja, er sagt, er sammelt für das Thema mentale Gesundheit bei Männern und das war eine ganz großartige Erfahrung, dieser Trip für ihn. 6 verschiedene Länder hat er durchquert mit der Hilfe seines Teams, hat er das natürlich nur geschafft und er kann es kaum erwarten, dann heute endlich die Ziellinie zu überqueren. Einige Tage waren, klar, härter als andere, aber die Natur und die Unterstützung von zu Hause, die halfen ihm durchzuhalten und so hat er über 35.000 Pfund sammeln können und er dankt natürlich allen, die sich beteiligt haben, ihn verfolgt haben und Geld gespendet haben. Ja, und das ist natürlich super, ne? 35.000 Euro schon für so ein wichtiges Thema, mentale Gesundheit bei Männern, denn das muss man auch ganz ehrlich sagen, Männer gestehen sich mentale, psychische Probleme sehr viel seltener ein als Frauen. Deswegen ist es natürlich wichtig, darüber zu sprechen, darauf aufmerksam zu machen. Und wenn ihr mehr über das Abenteuer, die Reise von Craig Ferguson sehen und erfahren wollt, dann schaut doch gerne mal bei seinem TikTok-Kanal vorbei. Den verlinken wir euch natürlich unten. Und damit sage ich erstmal danke, dass ihr heute zugehört habt. Und ich freue mich auf morgen. Und da geht es dann eben wirklich um die Schotten vor dem Eröffnungsspiel gegen Deutschland. Bis dahin, tschüss! Redaktionsschluss für diese Folge Kicker Daily war heute um 14 Uhr. Wenn euch gefällt, was ihr hört, dann abonniert gerne den Podcast, um keine neue Folge zu verpassen.
Hi, ich möchte euch Geschichten erzählen über Sportlerinnen und Sportler, die die Welt verändert haben. Im neuen Sportschau-Podcast Changemakers. Etwa die Story von Didier Drogba, Starfußballer der Elfenbeinküste, der es geschafft hat, Menschen während eines Bürgerkriegs wieder zueinander zu führen. Oder die von Billie Jean King, der besten Tennisspielerin ihrer Zeit. Wie wurde sie zur Ikone der Gleichberechtigung, auch über den Sport hinaus? Changemakers, wie SportlerInnen die Welt verändern. In der ARD Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt.
Wolltest du auch schon immer ein mutiger Polizist werden? Ui, 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 ui. Und den allertiefsten Dschungel erforschen? Wow. Ganz allein verlorene Goldschätze finden und an den größten Dreck schrauben, die die Welt je gesehen hat. Dann ist die D-Max DNA bestimmt auch ein Teil von dir. Denn bei D-Max fängt jede Geschichte mit dir an.
Im Herbst erwarten dich neue Serien-Highlights, spannende Abenteuer und Adrenalin pur. Freu dich auf neue Staffeln von Erfolgsformaten wie Germinator, Steel Buddies, 112, Feuerwehr im Einsatz, sowie zahlreiche Neustarts wie Feuerwache 3. Alarm in Rostock. Nur auf D-Max und bereits 7 Tage vor Ausstrahlung auf Discovery+.